Frau Kanze-Kirschbaum, Sie sind Professorin für Altorientalistik an der Freien Universität Berlin, beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem, was man so die Wiege unserer Zivilisation nennt, mit der mesopotamischen Antike, große Reiche, große Völker, die Assyrer, die Babylonier, die Sumerer, Namen, bei denen viele Leute vielleicht denken, dass sie was darüber wissen, aber wahrscheinlich doch relativ ahnungslos sind. Wir werden uns mit dieser großen Vergangenheit beschäftigen, zum Einstieg aber erstmal ganz gegenwärtig. In ein paar Tagen ist Weihnachten. Haben Sie schon alle Geschenke?
In gewisser Weise ja. Also die Studenten bekommen von uns immer ganz viele Leseaufgaben geschenkt über die akademischen
Ferien. Das sind aber vergiftete Geschenke.
Man hat ja Zeit, möchte sich ein bisschen entspannen und dann kann man eben mal in Ruhe doch ein bisschen länger sich vertiefen. Ja, also soweit es Geschenke gibt, ja. Aber bei uns in der Familie gibt es eine Tradition, dass das also eher karg gehandhabt wird. Wir freuen uns, uns zusammenzusetzen, zu treffen mit den Kindern, den Eltern, Großeltern
und so. Und der sprichwörtliche Jahresendstress, stellt sich der ein?
Der stellt sich nicht ein, der ist jetzt. Also der Jahresendstress ist an der Uni irgendwie immer zwischen Rechnungsschluss, 5. Dezember und etwa dem Vorweihnachtstagen. Nee, da bin ich dann ganz entspannt.
Ich frage auch mit Blick auf das Kronoi-Zentrum, Forschungszentrum ist in Berlin eröffnet worden. Da sitzen Sie im Vorstand. Es geht darum, Zeitbewusstsein, Zeitmanagement in antiken Gesellschaften zu erforschen. Kannten die alten Assyrer ein Wort für Hektik, Stress?
Nein, also Hektik, Stress nicht. Es gibt ein Wort für Eile, ne? Also Geschwindigkeiten werden beschrieben. Das Interessante ist, dass sie gar kein Wort für Zeit hatten. Also wir finden weder in dem Akkadischen, was die Sprache der Assyrer ist, oder in dem Sumerischen, die Sprache der Sumerer, ein Äquivalent, was man mit dem deutschen Begriff Zeit übersetzen könnte.
Und das ist eigentlich, Entschuldigung, dass Sie gleich unterbrechen, das ist ja eigentlich ganz interessant, weil man ja auch davon ausgehen kann, dass unser Zeitverständnis doch in diesen Gesellschaften wurzelt.
Ja, davon kann man nicht nur ausgehen. Das ist tatsächlich so, wenn Sie mal so die üblichen Verdächtigen der griechischen Historiker lesen, Herodot und andere, dann finden Sie immer wieder den Hinweis darauf, dass also so Dinge wie die Zeitordnung, also die auch die Kalendereinteilung, dass die aus dem vorderen Orient, Ägypten einerseits und Mesopotamien andererseits übernommen worden sind. Also das ist historisch tatsächlich nachweisbar. Und die Frage ist natürlich, wie kann man solche Techniken haben ohne ein Wort für Zeit? Das kommt uns heute sehr ungewohnt vor, ist aber ganz gut möglich. Sie können Ihr Leben ganz leicht führen, ohne ein einziges Mal das Wort Zeit benutzen zu müssen.
Und wie sind die Assyrer mit ihrer Zeit umgegangen? Haben Sie da Hinweise darauf? Wir sprechen ja heute gerne davon, ach Mensch, gerade wenn wir ans Jahresende und die hektische Zeit denken, damals kein Handy, alles musste man zu Fuß machen. Das war extreme Entschleunigung, kommt uns wahnsinnig entspannt vor. Hatten die Assyrer auch mal Zeitdruck?
Also die hatten sicher Zeitdruck, das wissen wir aus Briefen, nicht? Wir kennen, haben also wahnsinnig viel Korrespondenz aus dem dritten, vor allem aber aus dem zweiten und ersten Jahrtausend vor Christus, wo man schon mal hört, beeil dich, guck, dass du die Waren bringst, wo bleibst du denn? Also diese Art von Zeitdruck, die gibt es schon. Aber das Interessantere für uns als Forschungsgegenstand ist eigentlich weniger die Frage, ob man damals Zeitstress hatte oder ganz entschleunigt war, als vielmehr die Frage, welche Rolle spielt eigentlich die Erfindung, sag mal, der Zeit oder des Zeitmanagements für eine Gesellschaft? Wann tut sie das und in welcher Intensität macht sie das?
Ne? Vielleicht bevor wir auf die Antwort kommen zu dieser Frage, erstmal ganz grundsätzlich, mit was für einem Zeitraum, mit was für Gesellschaften und welcher geografischen Verortung, wo sind wir da, womit beschäftigen wir uns?
Ja, also das, was wir als Alter Orient bezeichnen, das ist der vorderasiatische Raum zwischen dem Schwarzen Meer und dem Persischen Golf und zwischen der Levante-Küste, also dem östlichen Mittelmeerraum und in etwa dem iranischen Hochland. Die Altorientalistik beschäftigt sich vor allem mit den in Keilschrift aufgeschriebenen Texten und die Keilschrift war in diesem gesamten Großraum zwischen dem späten 4. Jahrtausend bis in das frühe 1. Jahrhundert nach Christus, also 4. Jahrtausend vor bis 1. Jahrhundert nach Christus, gebräuchlich. Bei ganz unterschiedlichen Völkern, Sie haben einige in der Einleitung schon genannt, Sumerer, Assyrer, Babylonier, Hethiter, Elamer, Urartäer, Hurriter, Ugarit. Also eine ganze Reihe von Gesellschaften, die dieses Schriftsystem Keilschrift verwendet haben, mit also einem Griffel in Ton geschrieben haben und die verschiedene Sprachen gesprochen hatten, aber eben alle diese Art genutzt haben. Und diese Texte haben sich erhalten. Man hat sie gefunden. Seit dem 19. Jahrhundert werden sie systematisch ausgegraben, finden sich in vielen Museen. Und dadurch können wir diesen Geschichtsraum konstituieren.
Das ist ein riesiges Textvolumen, oder? Also ja, liege ich richtig? Ich glaube, mal gehört zu haben, sogar mehr an Keilschrifttexten und Tafeln, die man hat, die man auch noch nicht gelesen hat, als der Umfang des Lateinischen.
Ja, das ist richtig. Vor allem ist das ein konstant wachsendes Textvolumen, denn durch die Ausgrabung, also die archäologischen Arbeiten in diesen Ländern, das sind also die Türkei, Iran, Irak, Syrien, der Libanon, Israel, Palästina, auch Jordanien im Wesentlichen. Durch diese Ausgrabungen dort kommen doch mit einer schönen Regelmäßigkeit immer noch neue Texte ans Tageslicht, sodass der verfügbare und bearbeitbare Bestand kontinuierlich wächst, was eigentlich eine sehr schöne Angelegenheit ist.
Wie geduldig sind Sie?
Ich bin wahnsinnig geduldig, das hört man schon an meiner Stimme. Nein, ich bin durchaus geduldig und ich nehme mir auch, das braucht man auch, um in diesem Bereich sozusagen historische, kulturwissenschaftliche, sprachliche, archäologische Forschung zu betreiben, muss man einen langen Atem haben, denn die Spuren, denen man folgt, also in den Texten, in der Archäologie, in den Befunden, in den Bildern, in den Objekten, sind Spuren, die sehr fragmentarisch sind und die man sozusagen mit einem langen Atem erspüren und nachverfolgen muss. Und manchmal führen sie einfach auch an einen toten Punkt, da kommt man dann nicht weiter.
Und mit langem Atem und mit einer großen Lupe, wenn man sich diese Tontafeln anschaut, das sind ja winzig kleine Keilschriftzeichen, die man, also als Laienauge würde man vielleicht denken, da sind viele Spatzen über feuchten Ton getrippelt sozusagen.
Ja, das ist richtig. Also da hilft einem natürlich eine solide Kurzsichtigkeit, nicht? Aber in der Tat, das ist eine Frage der Übung, nicht? Also für einen Mitteleuropäer geschult an Alphabetschriften oder auch jemand, der an der arabischen Linearschrift geschult ist, ist die Keilschrift sehr ungewöhnlich, weil sie stark geometrisch wirkt. Aber das ist eine Frage des Trainings, dass man sich diese Zeichenformen einprägt und dann kann man die genauso schnell lesen wie eine andere Schrift.
Und immerhin auch von links nach rechts und oben nach unten?
Von links nach rechts und von oben nach unten. Und dann ist das natürlich das Wunderbare an den Keilschriften ist, dass das Wortschriften sind, also ein Zeichen steht für ein Wort, Silbenschriften, ein Wort wird in viele einzelne Silben zerlegt und auch fast buchstabenartige Schriften, wo praktisch pro Laut ein Zeichen verwendet wird.
Wie viele dieser antiken Sprachen sprechen, kann man wahrscheinlich nicht sagen, aber lesen Sie oder können Sie lesen?
Ja, so 12.
Besonders beliebt bei Ihnen?
Naja, also man muss sagen, meine beiden Hauptsprachen sind tatsächlich das Akkadische und das Sumerische. Das sind so die beiden großen Keilschriftsprachen. Aber in unserem Fach tut man gut daran, auch die sogenannten Nachbarsprachen und Kleinkorpussprachen zumindest zu beherrschen. Denn dieser Raum des Alten Orients ist natürlich ein ganz eng vernetzter Raum, wenn man sich einfach vorstellt, dass das Schriftsystem selbst exportiert wurde aus dem südlichen Mesopotamien vermutlich, eben in diese Nachbarkulturen kann man sich vorstellen, dass da ein intensiver Wissenstransfer in alle Richtungen stattfindet und da kann man nicht einfach ignorant sagen, ich beschränke mich jetzt auf die eine Sprache, da wird man ein hoher Spezialist, aber es schränkt einen doch sehr ein. Nicht? In Europa ist immer das auch, ist auch schön, wenn man viele Sprachen kann.
Und haben Sie ein Lieblingswort auf Akkadisch?
Ein Lieblingswort auf Akkadisch? Ich finde La, Nein, finde ich ganz hervorragend.
Und das ist sogar auch für mich jetzt leicht zu merken,
ja. La. Ja, aber es ist auch typisch, dass so ein einsilbiges Wort für die Verneinung ist ganz praktisch, La.
Wie kommt man als junge Frau dazu, Altorientalistin zu werden? Das ist ja einerseits nicht nur ein, wie man so schön oder unschön sagt, Orchideenfach, ein absolutes Nischenfach, sondern auch mit Blick ein paar Jahrzehnte zurück, als Sie damit angefangen haben, man muss fast schon sagen, so eine Art alte Herrendisziplin, also nicht unbedingt das, was sich junge Frauen gerne als Arbeitsfeld vorstellen.
Das Interessante ist, dass das, also die Frage, wer das eigentlich, wer die Forschung und den Unterricht in diesem Fach Altorientalistik oder Assyriologie betreibt, hat damals bei meiner Studienwahl keine Rolle gespielt. Das waren tatsächlich nur Männer in ganz Europa, wenn ich mich richtig erinnere. Was hat eine Rolle gespielt? Ich habe angefangen eigentlich mit der klassischen Archäologie, weil mich einfach die Idee, fremde Kulturen über ihre Artefakte, über ihre dinglichen Hinterlassenschaften zu untersuchen, fasziniert hat. Und ich bin dann.
Und klassische Archäologie, das ist das, was den meisten Leute heute beim Stichwort Antike vermutlich einfällt.
Genau.
Also römische, ja. Griechische Antike.
Römer und Griechen. Und dann habe ich aber irgendwie festgestellt, dass da schon so viele Leute unterwegs sind und irgendwie das schien auch alles schon ziemlich gut erforscht zu sein. Gibt es immer wunderbare neue Sachen, das ist kein Zweifel. Aber auf merkwürdige Weise bin ich von Rom nach Athen und von Athen in den Orient geraten. Und da ist dann eben auch durch meinen Lehrer Wolfgang Röhlig vor allem, ist sozusagen die Liebe zu dieser Altorientalistik gewachsen, weil das ein Fach ist, in dem man wirklich die Kultur Rennen und Gesellschaften in der ganzen Breite studiert. Ich muss mich nicht festlegen, ob ich jetzt mich mehr für theologische Texte oder für Rechtstexte interessiere. Wenn ich mich mit Zahnrezepten beschäftigen möchte oder mit den Einkaufslisten oder mit Literatur, das steht mir frei. Und das ist eines der großen Privilegien, die ich in diesem Forschungsfeld gefunden habe, dass ich wirklich Kultur in der ganzen Breite ihrer verschiedenen Selbstentäußerungen anschauen kann.
Aus unserer Perspektive eine unterschätzte antike Welt?
Ja, das ganz sicher. Das ist aber jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Das ist eine antike Welt, die von unserer Antike so weit weg ist, nicht? Die ist immer noch sehr durchs klassische Gymnasium geprägt, nicht? Also Griechenland und Rom, das ist irgendwie so etwas, was in der Allgemeinbildung vorkommt. Der alte Orient hat in der Schulbildung praktisch keinen Platz mehr. Und je weniger der Versuch gemacht wird, Altertum als einen großen, globalen, verknüpften Zeitraum zu betrachten, desto weniger Interesse ist natürlich für die rechts und links von unserem europäischen Zentrum liegenden Bereiche.
Warum soll man heute Altorientalistik studieren? Was sagen Sie den zugegebenermaßen wenigen Studierenden, die den Weg in ihr Institut finden? Oder finden sollen?
Finden sollen. Also ich glaube, man soll das studieren, weil dem Menschen grundsätzlich eine große Neugier und ein Drang nach Erkenntnis gegeben ist. Nicht? Der kann in die Astrophysik führen, der kann aber genauso gut also in den Urknall des Menschen, in die Anfänge der menschlichen Geschichte führen. Und da ist der alte Orient sicher ein Raum, in dem man viel über die frühen Gesellschaften lernen kann. Warum soll man es noch studieren? Das ist ein Raum mit einem unglaublichen Datenmaterial, das eigentlich noch gar nicht wirklich erschlossen ist. Nicht? Wir reden hier über Langzeitaufzeichnungen über mehr als 3 Jahrtausende, wo wir sowohl etwas erfahren können über die Veränderung des Klimas. Nicht? Wir haben Wetteraufzeichnungen über Jahrhunderte. Ich muss immer lachen, wenn die Leute ganz stolz erzählen, dass wir seit dem 19. Jahrhundert nach Christus irgendwie Wetteraufzeichnungen haben. Naja, also Entschuldigung, also die Wasserstände von Euphrat und Tigris sind über Jahrhunderte im zweiten und vor allem ersten Jahrtausend notiert worden. Und diese Daten sind bisher noch überhaupt nicht berücksichtigt worden. Man kann lernen eben etwas über Ressourcenmanagement. Man könnte auch finden, dass man nicht alle Fehler wiederholen muss.
Was für Fehler zum Beispiel? An was für Fehler denken Sie?
An was für Fehler denke ich? Also zum Beispiel so alles, was mit Mono anfängt. Nicht alles, aber vieles, was mit Mono anfängt. Also Formen der Monokultivierung. Ja, in der Landwirtschaft sehen wir im Orient, im alten Orient eben auch die zunehmende Hinwendung zu einförmigen Kulturen und einer sehr intensiven Bodenbewirtschaftung, ohne jetzt über Zusammenhänge zwischen Bedarf von Pflanzen auf der einen Seite und den Möglichkeiten eines bestimmten Bodens auf der anderen Seite nachzudenken, was zur Bodenerschöpfung und dann letztendlich zur Unbrauchbarkeit von ganzen Landstrichen führt. Ja, also die extreme Ausbeutung von Dingen. Das sind Studien am im konkreten Fall, die man da aufgreifen kann, wo man sagen kann, also in so einer Umgebung, in so einer Umwelt darf man diesen Fehler vielleicht nicht nochmal machen. Umgekehrt kann man fantastische Beispiele, wenn wir jetzt in dem Bereich bleiben, für Wassermanagement kennenlernen. Ja, also wie man in extrem kargen, halbariden Regionen es immer noch schaffen kann, dass ganze Städte existieren mit einem extrem präzisen, gut organisierten Wasserwesen.
Und es gibt auch ganz aktuell eine Studie, die uns was darüber verrät, wie das Neuassyrische Reich ungefähr 9. bis 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, wenn ich es gerade richtig weiß, aufgrund klimatischer Veränderungen möglicherweise zu seinem Ende gekommen ist.
Ja, also wir haben sozusagen im Vorderen Orient in diesen Langzeitarchiven können wir immer wieder sehen, wie Gesellschaften auf Klimaveränderungen reagieren. Die Klimaveränderung, die wir da beobachten, sagen wir jetzt mal zwischen dem 10. Jahrtausend vor Christus und der Zeitenwende, sind normalerweise solche hin zu einem trockeneren Klima. Und das führt zum Beispiel zu Beginn des 2. Jahrtausends zu einer extremen Verschuldung der Bevölkerung, weil einfach Missernten stattfinden, die Leute sich nicht mehr ernähren können, sie verkaufen ihre Kinder in die Schuldknechtschaft. Es müssen enorme sozusagen Unterstützungsleistungen durch die Zentrale, den Staat, aufgebracht werden, um das den gesamten gesellschaftlichen Umgang wieder neu auszurichten. Und im späten 1. Jahrtausend, also im 7. Jahrhundert, finden wir vergleichbare klimatische Veränderungen, die einhergehen mit dem Problem großflächiger landschaftlicher Bewirtschaftung. Wir haben ja das Neuassyrische Reich, das sich eben mehr oder weniger über den gesamten Vorderen Orient erstreckt. Und da kommt es zu mehreren sozusagen heftigen Dürreereignissen, die jedenfalls nicht zur Stabilität des Staates beigetragen haben. Das war sicher nicht der einzige Grund, der zum Untergang dieses Reiches geführt hat, aber ein Faktor, der erhebliche sozusagen Folgen innenpolitischer Art nach sich zog.
Also liefert die altorientalistische Forschung möglicherweise den Klimaaktivisten von Fridays for Future ein bisschen Argumente?
Also die liefert Argumente für alle Seiten nicht, denn wir sehen natürlich also auch erfolgreiche Modelle im Umgang mit knappen Ressourcen, denn das, was wir beobachten, ist ja eine wachsende Gesellschaft im Vorderen Orient. Also in dem Moment, in dem die Leute so sesshaft werden, dass sie zu Tausenden in die Ebenen aus den Gebirgsregionen des Zagros, des Taurus und auch der Levante in die Ebenen der großen Ströme runtersteigen und sich dort in Städten organisieren, in Städten, in denen eben mehrere tausend Menschen plötzlich zusammenleben, müssen ganz neue Formen des Ressourcenmanagements entwickelt werden. Und daran kann man eine Menge lernen.
In den SWR 2 Zeitgenossen spreche ich mit der Berliner Altorientalistin, Professorin Eva Kanzig-Kirschbaum. Jetzt haben Sie schon viele dieser großen Kulturtechniken der antiken mesopotamischen Gesellschaften angesprochen. Man muss andererseits feststellen, dass diese Regionen heutzutage in den Medien nicht mit diesen alten Kulturtechniken auftauchen, sondern vor allem aufgrund großer politischer Konflikte, vieler Kriege, aber eben auch nicht zuletzt, weil dort die antiken Stätten beispielsweise zuletzt von den sogenannten Terroristen des Islamischen Staates medienwirksam zerstört worden sind. Was ist Ihnen da durch den Sinn gegangen, als sie die Bilder gesehen haben in Mosul, Männer mit Presslufthammern, die antike Statuen zerhämmern?
Ja, das ist für mich, aber auch für alle Kolleginnen und Kollegen, die in dem Raum tätig sind, natürlich ein ganz bitterer Moment. Der ist nicht nur bitter aufgrund der Zerstörung sozusagen antiken Kulturguts, sondern auch und vor allem aufgrund der Tatsache, dass wir alle Freunde, Bekannte und Kollegen verloren haben im Rahmen dieser Kriegshandlung, dass auf der anderen Seite immer eine engagierte Gruppe von Kolleginnen und Kollegen in den Ländern, vor allem jetzt Syrien und Irak, versucht, die antiken Kulturschätze in irgendeiner Weise zu bewahren. Diese demonstrativen Zerstörungsakte sind natürlich Reaktionen des Daesh gewesen, die gesehen haben, wir können damit die westlichen Leute massiv schocken. Ja, das ist eine Strategie gewesen, die ist 100% aufgegangen. Die hat weniger etwas zu tun mit der Ablehnung von vorislamischen Kulturen, auch wenn das immer ein Grund gewesen ist, der dann angeführt wurde, dass also der Koran auf diese ganzen frühen Dinge eigentlich mit Verachtung und mit Herabwürdigung herabblickt. Ich kann das so nicht sehen. Im Gegenteil, ich hatte immer den Eindruck, wenn ich in diesen Ländern gereist bin und gearbeitet habe, dass man stolz war, sozusagen in einer ganz, ganz langen Kulturtradition zu stehen, in der viele Dinge, die wir heute in Europa so als selbstverständlich für uns in Anspruch nehmen, zum ersten Mal entdeckt worden sind. Und das ist nicht nur die Schrift oder der Staat, sondern gehören auch so Dinge dazu wie Demokratie, ja, oder eben Landwirtschaft, haben wir ja schon besprochen.
Daesh, Sie hatten gerade den Namen erwähnt, der arabische Begriff für den islamischen Staat. Was bedeutet das denn für die Gesellschaften dort? Jetzt erstmal uns noch außen vor gelassen. Was haben Sie erlebt? Was bedeutet das für Gesellschaften, wenn ihre kulturelle Geschichte in dieser Form zerstört wird?
Also der sogenannte islamische Staat zerstört im Grunde genommen Erinnerungen, nicht? Macht die Menschen heimatlos. Da gibt es massive Deportations- und Umsiedlungsprogramme, also Bevölkerungsaustausch als ganz gezielte Strategie. Und das ist etwas, was wir auch aus den antiken Kulturen kennen. Das ist etwas, was die Assyrer und die Babylonier massiv gemacht haben. Es bedeutet, dass im Grunde genommen keine Bindung mehr stattfinden soll. Die einzige Bindung, die erzeugt werden soll, ist die an dieses Regime und die eben unterliegenden Ideologien. Das ist grundsätzlich für jemanden, der in einer Demokratie, in der Bundesrepublik aufgewachsen ist, ein riesiges Problem. Das braucht man vielleicht jetzt hier gar nicht weiter ausführen. Es bedeutet auch den Verlust von Hunderten von Arbeitsplätzen. Es bedeutet den Verlust von Entwicklungspotenzial für Regionen, die gerade angefangen hatten, so etwas wie Tourismus aufzubauen. Es bedeutet den Verlust an Toleranzstrukturen, das Lernen, anderes zu akzeptieren und damit umgehen zu können und auch es als Teil der eigenen Geschichte zu verstehen. Und wir sehen ganz bewegende Szenen, wenn Geflüchtete aus Syrien oder Irak oder auch den umliegenden Ländern hier bei uns zum Beispiel in Berlin in die Museen gehen und dort überhaupt vielleicht zum Teil zum ersten Mal ihre eigenen Geschichten sehen und erfahren können. Da gibt es wunderbare Projekte, wo man diese Menschen zu Führern, Kulturführern dann auch ausbildet, die ihre Kultur erklären können.
Kann man jetzt ketzerischerweise den Spieß fast umdrehen und sagen, die Terroristen haben ihnen insofern einen Gefallen getan, weil sie ein bisschen Druck aus der Diskussion nehmen, ob man viele dieser Altertumsgüter wieder in ihre Herkunftsländer zurückbringen soll?
Nein, ich glaube, das kann kein Argument sein. Nicht? Also das ist sicher, das wird gelegentlich durchaus so dargestellt, aber das wäre jetzt für mich kein Argument. Also dieser Terrorismus ist in jeder Hinsicht zu verurteilen und den sozusagen nachträglich in dieser Form zu instrumentalisieren, würde ich für ganz falsch halten.
Und warum stellen wir uns diese Altertumsgüter ins Museum? Was denken Sie, was haben wir als Gesellschaft davon?
Was haben wir als Gesellschaft davon? Das ist eine interessante Frage. Das hat natürlich, greift weit zurück, nicht? In die Zeit, in der aus den herzoglichen und königlichen Kunstkammern so etwas wurde wie öffentliche, halböffentliche Orte der Bildung und Wissensansammlungen und in diesem Sinne zunächst einmal dann später transformiert tatsächlich in Städten auch des Eroberns, ja, also der imperialen Kulturdominanz. Das kann man in Berlin sehr schön sehen. Museen waren und sind, denke ich, bis heute sozusagen Ausdruck von sehr verschiedenen Mentalitäten einer Gesellschaft. Nicht? Das sind Orte des Lernens und des Forschens und da ist es einfach die Betrachtung des anderen. Ja? Die Erzeugung von Kultur besteht darin, dass man sich zu etwas anderem verhält. Und das sind andere Menschen, das sind aber auch andere Kulturen. Das ist das Betrachten einer Statue, eines Artefakts, eines Gefäßes, nicht, oder eines Textes. Sie sind aber auch, diese Museen, natürlich Ausdruck, vor allem im 19. und frühen 20. Jahrhundert, einer Weltordnung, in der es Hierarchien von Kulturen gibt, die dann in Museen sozusagen auch inszeniert werden. Und das, was wir jetzt tun müssen und was geboten ist, ist doch der Dialog auch mit den Ursprungsländern, um herauszuarbeiten, dass diese Kulturgüter Verständigungsräume eröffnen. Ja? Räume, in denen man sich begegnet im Hier und Jetzt und über ein drittes, nämlich ältere Gegenstände, ein Gespräch beginnen kann.
Da klingt jetzt aber viel Hoffnung durch. Ich hatte Sie vorhin ein bisschen in die Richtung verstanden, dass in Bezug auf den Satz, wir können was aus der Geschichte lernen, die Skepsis bei Ihnen eigentlich überwiegt.
Ja, also lernen muss man vielleicht sagen, nicht in dem Sinne, wir machen das jetzt alles wie früher oder damals war alles besser. Das ist nicht gemeint. Also Gespräch meint, man muss sich über diese Kulturartefakte verständigen. Und da gibt es sehr unterschiedliche Situationen. Es gibt sicher eine ganze, nicht unbeträchtliche Menge von Objekten, die unter unwürdigen, unmenschlichen und auch wirklich, wirklich unrechtmäßigen Umständen in europäische Sammlungen gelangt sind.
Und das ist auch, Entschuldigung, dass ich Sie nochmal unterbreche, auch sehr diplomatisch ausgedrückt, weil man weiß, dass neben dem Drogen- und dem Waffenhandel ist sozusagen der illegale Handel mit geraubten Kulturgütern, antiken Schätzen der größte Markt.
Das ist, wenn wir über das Hier und Jetzt sprechen, sicher so, aber die, sagen wir mal, die Nachfrage in diesem Markt, das sind nun nicht die öffentlichen Sammlungen, das muss man auch mal sehr klar sagen. Also kein deutsches Museum, kein europäisches Museum würde es sich heute erlauben können, auf dem illegalen Kunstmarkt irgendwelche Objekte zu erwerben. Das würde ich für absolut unmöglich halten. Das sind private Sammler. Und die befeuern natürlich einen Markt und auch das, da muss man sagen, hat auch die deutsche Forschungsgemeinschaften, haben viele Universitäten mit großem Recht einen Code of Conduct, also einen Ehrenkodex. Das sind Dinge, an denen wollen wir nicht teilhaben und solche Gegenstände würde ich zum Beispiel nicht begutachten. Ja, wenn ein privater Sammler zu mir kommt und sagt, ich habe hier das und das, dafür ist meine Expertise nicht zu bekommen. Also das ist ein Bereich, das ist das Hier und Jetzt. Aber das, was wir in den Museen finden, sind ja Objekte, sagen wir mal, die zum Teil von Expeditionen stammen. Das sind die Dinge, die mit den, vor allem mit den ethnologischen Sammlungen eben große Probleme bereiten, weil nicht ganz klar ist oder manchmal auch sehr klar ist, unter welchen Umständen diese Objekte in den Besitz der Museen gekommen sind. Und dann gibt es auf der anderen Seite, das betrifft viele der archäologischen Sammlungen und vor allem auch die jetzt des Museums, das ich eigentlich am besten kenne, das Vorderasiatische Museum. Das sind Objekte, die überwiegend aus Grabungen stammen und Grabungen, in denen es dann klare Fundteilungsverträge gab, in denen sozusagen Absprachen gemacht wurden, welche Funde in welchen Teil des Landes kommen.
Ihre Expertise bekommen unter anderem auch Jugendliche, Schülerinnen und Schüler. Sie haben einen Weg gefunden, um Neuntklässler über die Antike in Mesopotamien für gegenwärtige Mathematik zu überzeugen, um es immer so verklausuliert auszudrücken. Wie funktioniert denn das?
Ja, unser Berliner Institut hat seit vielen Jahren sozusagen ein intensives Schulengagement. Das wurde angestoßen seinerzeit durch ein Förderprogramm der Robert-Bosch-Stiftung, das hieß Denkwerk. Damals haben wir eine Routine zusammen mit Lehrerinnen und Lehrern von einerseits Grundschulen und andererseits weiterführenden Schulen so eine Lehrroutine aufgesetzt. Wie kann man eigentlich Themen aus dem Alten Orient schreiben, rechnen, aber auch Religion und Geschichte in den gegenwärtigen Schulunterricht hineinbringen. Und dabei gehen wir auf ganz unterschiedliche Klassenniveaus ein. Wir machen mit Grundschülern, üben wir Keilschriftschreiben und das Entziffern von Texten. Und mit Neuntklässlern, da gibt es eine intensive Nachfrage nach Kursen in babylonischer und akkadischer Mathematik. Das ist deswegen interessant, weil die natürlich nicht völlig anders funktioniert als Mathematik heute, aber wir rechnen in diesen Kulturen mit einem Hexagesimalsystem.
Das heißt?
Das heißt, die Basis des Rechensystems ist die 60. Das Dezimalsystem hat die 10 und dann die 100. Das Hexagesimalsystem hat einen Sechser-Aspekt da enthalten. Und wir können eben mit frühesten Techniken des Rechnens werben. Es ist in diesem System, in der keilschriftlichen Zahlennotation, viel einfacher zu addieren und zu subtrahieren. Das Teilen ist easy. Ja, dagegen sind alle modernen Teil Techniken, wirklich kompliziert. Und wir haben natürlich lange vor Pythagoras Gesetze, wie man mit rechtwinkligen Dreiecken umgeht, wie man Flächen berechnet. Wir haben Lehrbücher und Darstellungen zu komplexen Kreis- und Flächenberechnungen. Und das machen wir mit den Schülern, die mit großem Interesse plötzlich über diesen Umweg Alter Orient und ein ganz anderes mathematisches System Freude auch oder Sinn und Freude in der gegenwärtigen Mathematik finden.
Vielleicht hätte ich diesen Umweg damals auch nehmen sollen im Matheunterricht.
Also wir sind offen, es ist ja auch nicht nur für Schüler, also wir freuen uns über Gaststudierende aus allen Altersgruppen.
Und umgekehrt, die Grundschülerinnen und Grundschüler bringen sie auch auf neue Erkenntnisse für ihre eigene Forschung.
Ja, die sind natürlich klasse, denn die stellen so Fragen, die man sich als Erwachsener überhaupt nicht stellt. Also zum Beispiel, wenn man sich überlegt, wie man, also bauen ja mit denen praktischen Schulunterricht in Mesopotamien nach. Das heißt, jeder kriegt so einen Klumpen Lehm in die Hand, macht sich daraus eine flache Tontafel, die etwa die Größe einer Kinderhandfläche hat. Das wissen wir daher, weil wir solche Schultafeln tatsächlich finden. Ja, in den Ausgrabungen finden wir hunderte von solchen kleinen Täfelchen, in denen Kinder im 2., 3. oder 1. Jahrtausend vor Christus schreiben gelernt haben. Das heißt, wir wissen ganz genau, wie das Curriculum damals aussah und das bauen wir jetzt mit den Kindern aus Berliner Grundschulen nach. Die kriegen also Lehm und dann kriegen sie einen Griffel aus Bambusrohr in die Hand. Das machen wir zusammen mit Studierenden, die da sozusagen als Lehrer und Lehrerinnen fungieren. Und dann fangen die an zu schreiben. Und da war eine Klasse vor einigen Jahren, in der waren ganz viele Linkshänder. Das war Zufall. Ich selber bin Rechtshänderin. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, wie man eigentlich mit links Keilschrift schreibt. Und de facto geht das nicht. Das ist einfach technisch unmöglich. Wir haben das ausprobiert. Diese Linkshänder, die kamen dann sagen, ja, wie soll ich denn da schreiben? Und die haben dann die Ad-hoc-Lösung zusammen mit der Lehrkraft, die da begleitet hat, war dann, da schreibt der Keilschrift mit rechts. Das hat auch hervorragend geklappt. War gar kein Problem. Aber es ist daraus ein Forschungsprojekt entstanden, tatsächlich mit der Hebrew University in Jerusalem, wo wir uns tatsächlich über Schreibtechniken viele Jahre das erforscht haben, auch mit digitalen und mathematischen Methoden.
Jetzt haben wir vorhin schon gelernt, dass Sie 12 dieser antiken Sprachen selber lesen und schreiben können. Es kommen noch ein paar moderne Sprachen dazu.
Ja.
8 Stück oder so.
Ja. Naja, also die Altorientalistik ist ja ein internationales Fach. Und da ist natürlich, sag mal, Deutsch traditionell eine Wissenschaftssprache, das beherrsche ich nun sozusagen als Muttersprache. Aber daneben muss man unbedingt Englisch, Französisch und Italienisch können, Spanisch auch. Dann sind wir in Ländern zu Gast, in denen man Arabisch, Türkisch oder eben auch Persisch oder Kurdisch spricht. Auch Hebräisch ist kein Fehler. Russisch ist etwas, was ich bedauerlicherweise nicht gelernt habe. Da muss ich dann immer auf Umwege mich in die Literatur einfuchsen. Aber man braucht doch eine ganze Reihe von modernen Sprachen.
Und wie leicht oder schwer fällt Ihnen das? Also ganz so schwer kann es Ihnen ja nicht fallen, wenn es diese Dutzender Marke schon überschritten hat.
Ja, also ich habe irgendwie gefunden, dass so ab der 3. Sprache ist das Erlernen von Sprachen leichter. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob man eine lebende Sprache lernt oder eine sogenannte tote Sprache, in der man eben sich nicht ein Eis bestellt oder eine Fahrkarte kaufen muss. Sprachen haben bestimmte Strukturen, die sind unterschiedlich, aber dann irgendwie auch wieder ähnlich. Und das ist einfach Übung und Training und vielleicht ein bisschen Freude daran. Dann geht das ganz fix.
Und diese Freude am Lernen, würden Sie sagen, die hat auch was mit Ihrem Elternhaus zu tun? Ihre beiden Eltern sind berühmte Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Hubert Kanzig. Als Religions- und auch als Altertumswissenschaftler wehte da schon so ein Geist des Lernens durch Ihr Elternhaus, der Sie in der Hinsicht geprägt hat?
Na, wir wollen mal sagen, es gab immer genügend Bücher in dieser Familie, nicht? Und natürlich gab es bestimmte Themen und Formen, Probleme anzugehen, die dadurch geprägt waren. Das kann man sicher nicht leugnen. Ich fand das eigentlich auch immer schön, dass es sozusagen da über die Generationen hin einen Gesprächsfaden gibt. Und ich muss sagen, ich genieße den Austausch mit meinen beiden Eltern. Meine Mutter ist nun auch natürlich Altertumswissenschaftlerin, Latinistin. Und ich genieße das sehr, denn die Fragen, die aus diesen Kulturräumen an unseren kommen und umgekehrt, die sind doch immer wieder befruchtend. Ich kann aber dazu sagen, es ist nicht automatisch meine beiden Kinder sind überhaupt nicht infiziert.
Und wie infiziert sind Ihre Studierenden? Was machen Sie für Erfahrungen? Sie haben, glaube ich, das Akkadische damals noch auf Lateinisch gelernt, um das Ganze nochmal zu steigern.
Ja, also, na gut, das sind natürlich solche Dinge. Es gibt immer so kleine Experimente. Aber für die Studierenden geht es uns zunächst mal darum, ihnen überhaupt ein Fenster in diesen Raum zu öffnen. Und da ist es nun einmal so, dass man in der Altunterlistik dieses Fenster vor allem über die schriftliche Zeugnisse öffnet, also über Texte. Und das bedeutet, man muss Sprachen und die Schriftsysteme dazu lernen. Das ist zunächst eine hohe Hürde. Und wer sozusagen die Disziplin hat, über 3, 4, 5, 6 Semester in 2 oder 3 solcher altunterlistischen Sprachen einzutauchen, der hat schon eine hohe Kompetenz, mit ganz unterschiedlichen Problemstellungen umzugehen. Und begeistern kann man, finde ich, Studierende immer damit, dass man ihnen sagt, hier ist ein riesiges Forschungsfeld. Nicht? Wir sind also wenige im Verhältnis zu der gewaltigen Masse von Texten, die bislang weder entziffert noch übersetzt noch sozusagen interpretiert worden sind. Und deswegen ist in unserem Fach mit verhältnismäßig geringen Studierendenzahlen eine sehr betreuungsintensive Arbeit möglich, die Leute eben sehr früh da in selbstständige Forschungsstrukturen entlässt.
Ist auch einer dieser Gründe für das doch relativ geringe Interesse von draußen an Ihrem Fach, dass Sie sich verstärkt engagieren, auch über den akademischen Rand hinaus. Sie sind unter anderem Senatorin Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie versuchen jetzt auch über diese Schülerinnen und Schülerprojekte irgendwie eine Begeisterung für diese Antike zu schaffen, eine Relevanz aufzuzeigen. Sind Sie da selber manchmal dann erstaunt, wie schwierig das doch ist oder dass da wenig anzukommen scheint?
Naja, man muss zunächst mal sagen, man kann ja keinem Menschen verdenken, dass er sich angesichts der Welt- und Lebenssituation, in der er oder sie sich befindet, dafür entscheidet, sehr pragmatische Professionen zu ergreifen. Das finde ich auch gut und richtig, denn tatsächlich braucht man für ein Studium und nicht nur ein Studium der Altunterlistik doch ein bisschen Zähigkeit und Ausdauer, und es ist kein Studium mit einer sicheren Berufsaussicht. Also ich halte auch die Aussage, die in der Politik immer gemacht wird, dass man, wenn man studiert hat, automatisch mehr Geld verdient, das halte ich einfach für eine Irreführung. Ja, das ist so in dieser Pauschalisierung sicher nicht richtig. Im allgemeinen Bildungssystem kommt der Vordere Orient nicht mehr vor, der alte Vordere Orient. In den Lehrbüchern für Geschichte oder so spielt er keine Rolle mehr. Und natürlich, Sie hatten das auch angesprochen, ist die Gegenwart dieses Raumes eine sehr negative. Also das Interesse für einen Raum zu erwecken, in dem man vielleicht nie wird reisen können und sagt, man möchte das Altertum dieses Raumes erforschen, das ist schon so ein bisschen schwierig. Dann weiß ich nicht, wer überhaupt auf die Idee kommt, mal unter A wie Altunterlistik nachzugucken. Ganz viele stolpern zufällig in dieses Fach, weil es irgendwie mit A anfängt, nicht? Aber es ist nicht besonders sichtbar. Und die Schulprojekte arbeiten da dagegen. Die Leute, die das studieren und sich entschließen, sagen wir mal, nach dem Bachelor einen Master zu machen und dann in die Promotion zu gehen und danach weiter in der Forschung zu bleiben, haben sehr gute Berufsaussichten. Wir sind zwar wenige, das ist ein Fach, was ein Forschungsfach ist, das heißt, die berufliche Perspektive liegt an den Universitäten oder den Akademien und ganz kleinen Umfang auch am Museum. Aber es ist eben doch so, dass sie exzellent sind, wer sich da durchgekämpft hat. Wir exportieren, in Anführungsstrichen, viele Absolventen ins Ausland, nach Amerika, nach Frankreich, nach England, in die Niederlande. Also der Nachwuchs, den wir ausbilden, der findet eigentlich, wenn er durchhält, sie durchhält, durchaus ein Auskommen. Aber es ist eine große Zähigkeit, und das deutsche universitäre Ausbildungssystem kommt einer langfristigen Planung bekanntlich nicht besonders entgegen.
Jetzt leben wir mittlerweile wieder in einer Zeit, in der rechtspopulistische Stimmen in Europa sehr laut werden, auch in politischen Auseinandersetzungen ganz gerne die Forderung nach einem historischen Schlussstrich gestellt wird. Sie sind als Altorientalistin auch Historikerin. Wie stehen Sie zu einem historischen Schlussstrich, beziehungsweise was hat die Geschichte für eine Bedeutung heute?
Ich muss gestehen, dass mir schon die Figur oder Metapher des historischen Schlussstriches völlig unverständlich ist. Also ich weiß gar nicht, was damit gemeint sein kann, denn Geschichte und Vergangenheit ist nicht etwas, was man einfach abstellen kann oder außer Kraft setzen kann. Nicht? Man kann das in der Tat wegschließen, man kann das überdecken, man kann versuchen, tatsächlich es auch auszuradieren, aber da wissen wir, dass doch eigentlich aus allen Bereichen des historischen Geschehens immer Spuren da sind, die verraten, dass etwas da war. Und als Historikerin oder Historiker ist man dafür ausgebildet, genau diese Spuren zu sehen. Nicht? Da ist man nichts anderes als ein Kriminalist. Also diese Schlussstrich-Metapher finde ich im Gegenteil gefährlich, weil sie tatsächlich suggeriert, als ob bestimmte Zusammenhänge ausgeschaltet werden könnten. Ich denke im Gegenteil, dass sozusagen Geschichtsbewusstsein etwas ist, was den Menschen in einer ganz besonderen Weise von anderen Spezies auf diesem Planeten unterscheidet. Und die Fähigkeit, mit diesem Geschichtsbewusstsein auch sozusagen rational umzugehen, das heißt, Geschichtsräume mit einer gewissen Distanz auch analytisch zu betrachten, Zusammenhänge zu verstehen und auch zu verstehen, dass das Hier und Jetzt ein Ergebnis eines gestern, vorgestern und von vor 10.000 oder 100.000 Jahren ist, das ist etwas, das uns gegeben ist und darauf sollten wir nicht verzichten, um einer vermeintlichen Entlastung willen. Das ist uns nicht damit an die Hand gegeben, sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass Aufarbeitung aller historischer Situationen notwendig ist. Ich sehe, dass es schwierig ist, je dichter man an einer Zeit dran ist. Es bedarf offenbar doch manchmal eines gewissen Abstandes, um die Dinge klar sehen zu können. Dieser Abstand bedeutet, dass wir weniger Empirie nutzen können. Wir können eben, nehmen wir mal an, für den alten Orient können wir keine Zeitzeugen befragen, nicht? Das sind dann eben materielle Spuren. Spuren im kulturellen Gedächtnis. Aber es gibt doch die Verantwortung des Menschen für diesen Planeten, den er eben doch im Holozän zunehmend gestaltet und indem er andere gestaltende Einflüsse zurückdrängt. Und da muss man sich dieser Verantwortung stellen, mal ganz abgesehen von dem grundsätzlichen rechtlichen Aspekt, der den Umgang mit anderen Menschen im Hier und Jetzt und in der Vergangenheit betrifft. Das kann nicht einfach ausradiert werden.
Es stehen die Feiertage an, die in gewisser Weise mit Weihnachten mitten in Ihren Forschungsbereich führen, zumindest geografisch. Ist das nicht eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, um sozusagen von Weihnachten die Brücke in die antike Welt Mesopotamiens zu spannen?
Ja, das sind dann immer die drei Weisen aus dem Morgenlande, nicht? Das ist sozusagen der östliche Einfluss. Ich muss dazu sagen, natürlich liegt Israel in gewisser Weise schon fast an der Peripherie des Vorderen Orients. Aber in der Tat teilt es natürlich, also die Geschichte aus dem Alten Testament vor allem, die dann zum Teil ja im Neuen Testament reflektiert und weiterverarbeitet worden sind. Das sind Erzählungen, die greifen in diesen Kulturraum weit zurück, egal ob wir jetzt über die Sintflutgeschichte sprechen oder über Formen der Gesetzgebung oder über kultische Aspekte. Das ist immer eine Gelegenheit. Das kalendarische Datum ist eigentlich wirklich, das lernt man auch, ziemlich relativ, nicht wahr? Kalender sind künstliche Maschinen von Menschen gemacht. Eine ganz kleine Kalenderrevolution reicht schon aus, um alles wieder zu verändern.
Oh, das klingt jetzt aber fast ein bisschen zu pessimistisch fürs Ende.
Ich muss mir ein positives Ende machen. Nein, aber natürlich alle drei großen monotheistischen Religionen kommen aus dem Vorderen Orient. Das muss man sich immer klar machen. Und es ist ja eine bis heute ungelöste Frage, wie es eigentlich zu dieser Entwicklung kommt. Ja, also woher kommen in diesen großen, eigentlich polytheistischen Kulturen, die viele Götter mit vielen unterschiedlichen Zuständigkeiten kennen, diese Bewegung hin zu einer einzigen männlich gedachten Großgottheit, ja, unter Ablehnung und Zurückweisung anderer religiöser Strukturen und Systeme? Das ist bislang nicht geklärt.
Und dann sitzen Sie unter dem Weihnachtsbaum und grübeln darüber nach?
Nee, unter dem Weihnachtsbaum singe ich schöne, wunderbare Lieder mit den Kindern und esse Kekse. Da grübel ich gar nicht. Das genieße ich einfach nur.